Hinter mir ist das Stadion Ticketing Center und ich habe gerade gefragt, ob es noch Fußballtickets zu kaufen gibt und haben die gesagt, hier gibt es keine Tickets, Sie müssen in die Gagarinstraße, die ist weit, weit weg. Dann habe ich gefragt, warum heißt das denn hier Stadion Ticketing Center? Dann hat die Frau gesagt, das weiß niemand. Beginnt in Kürze das Spiel Costa Rica gegen die Schweiz. Willkommen aus Nizhny Novgorod, willkommen zur Folge 4 von Mark Mobil. Und an einem solchen Tag wie heute, hier in Nizhny Novgorod, wo jeder seine Flagge zeigt, habe ich unsere natürlich auch mit.
Alle, 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 alle.
Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt noch 450 Kilometer bis nach Kasan fahre, was eine totale Hetze wäre heute, habe ich mir gedacht, bleibe ich gleich hier, denn die Schweizer sprechen ja zum Teil auch Deutsch. Und guck mal, ich habe einen Packen Noviso-Flyer mitgebracht, die gehe ich jetzt mal hier verteilen, damit die Schweizer auch wissen, wo die gute Information ist. Es wird Zeit fürs Einzeichen unserer Route und heute ist es gar nicht so viel. In dieser Woche bin ich eine sehr lange Strecke gefahren, die ich schon kannte. Also hier in der Elektrostahl habe ich letztes Wochenende gestanden. Danach musste ich eine kurze Pause machen hier in Costino. Die habe ich schon eingezeichnet, ist bloß so ein kleiner Haken gewesen. Und dann ging es eine lange Strecke, dieselbe alte lange Strecke, die ich schon kannte, bis nach Nizhny Novgorod. Ihr seht das, in Nizhny Novgorod bin ich noch nie gewesen. Ich bin damals hier aus dem Norden gekommen und dann war hier so ein Stau, ein riesen Mega-Stau. Und ich bin einmal um Nizhny Novgorod drumherum gefahren und habe mir dann hier an der Stelle gedacht, ach scheiß auf die Stadt, fährst gleich nach Moskau weiter. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich schon eine sehr lange Reise hinter mir hatte. Ja, und deswegen bin ich also jetzt diesmal nach Novgorod reingefahren und eigentlich habe ich ja gesagt, wir wollten weiter bis nach Kasan, was hier hinten wäre, aber das ist viel zu viel, erkläre ich euch gleich. Also in Nizhny Novgorod reingefahren, ein paar Mal im Kreis gedreht und dann nach Norden raus aus der Stadt und bin hier ein paar Kilometer, hier bin ich auf der Strecke, ich denke, na die Strecke kennst du doch. Und wenn ihr genau hinguckt, hier so gibt es eine kleine Stadt, die heißt Zawolsk. Man kann es noch so ein kleines bisschen lesen. Da bin ich jetzt gerade, in Zawolsk, in der Nähe von Nizhny Novgorod. Zawolsje heißt diese Stadt übrigens korrekt. Ihr habt es bestimmt schon gelesen. Für mich war es im kleinen Kameradisplay ein bisschen schwer zu erkennen. Eigentlich sollte das Mark Mobil ja in dieser Woche 900 Kilometer von Moskau über Nizhny Novgorod bis nach Kasan fahren. Aber eine so lange Distanz ist in einer Woche unrealistisch. Ich würde 900 Kilometer schon auch an einem Tag schaffen, das ist kein Problem. Aber dann bin ich am zweiten Tag völlig fertig und habe nichts gesehen. Dann schaffe ich es auch nicht, links und rechts des Weges die hübschen kleinen Geschichten einzusammeln. Und das ist ja, worauf es für euch ankommt. Ihr wollt ja im Fernsehen hübsche kleine Geschichten sehen und nicht, dass ich hier fleißig Kilometer in Russland schruppe, okay? Deswegen haben wir das Tempo ein bisschen rausgenommen und ich melde mich heute hier so aus dem Großraum Nizhny Novgorod. Das letzte Mal sind wir geendet in Elektrostahl. Das war da, wo Nikita auf seiner Gitarre bei der Vecherinka für seine Freunde gespielt hat. Leider war es dort für mich nur sehr schwer auszuhalten. Die Leute haben mich fast mit ihrer Gastfreundschaft erdrückt. Ich muss euch das mal erklären. Wenn ihr hier mit dem Auto herkommt, Wohnmobil oder was weiß ich, dann seid ihr eine Attraktion hier als Westeuropäer. Ganz egal, ob ihr Deutsche seid, Portugiesen oder Österreicher, völlig egal. Hier sind die Dörfer, also jetzt in einer Millionenstadt in Russland, werdet ihr wahrscheinlich nicht so sehr auffallen. Aber wenn ihr so auf die Dörfer fahrt, die sind meistens zwischen 50 und 300 Einwohner. Größer sind die Dörfer hier meistens nicht. Dann seid ihr eine Attraktion hier. Dann ist das hier wie wenn ein UFO landet. Dann machen die Leute Ausflüge zu eurem Auto. Und in Puschkino, in der Nähe von Elektrostahl, war es auf jeden Fall so, ich glaube, die hatten irgendwo das ProSieben-Motto aufgeschnappt, we love to entertain you. Die haben echt alles versucht, um mich in irgendeiner Form herauszulocken. Für die war das eine Herausforderung. Ich habe einfach gesagt, ich brauche nur Strom, sitze mit meinem Laptop im Auto, schneide den Film fertig, alles schön, aber ich habe keine Zeit für euch. Das hat leider nicht geklappt. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, was die Leute dort alles unternommen haben. Das war wirklich eine Herausforderung für die. Die haben gedacht, da sitzt er am Auto, der will uns nicht. Und dann haben die alles versucht, um mich irgendwie dort. Das stört natürlich meine Konzentration. Ich arbeite natürlich konzentriert an so einem Film und auch über 6-8 Stunden oder so am Stück. Da sieht man mich einfach nicht. Und die Leute haben dort dann angefangen, ein Volleyballturnier zu veranstalten, weil sie gesehen haben, dass ich sehr groß bin und gut übers Netz schießen kann. Dann haben sie, als sie gemerkt haben, dass ich das Gitarrenspiel gut fand, haben sie den Musiker Ivanjuk eingeladen. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr seine Webseite sehen wollt, ivanjuk.ru. Dann haben sie mir einen kleinen Orden geschenkt. Das sind alles so nette kleine Gesten, was aber jedes Mal mich aus der Arbeit rausreißt und mich völlig die Konzentration dann vermissen lässt. Dann habe ich einfach nur gefragt, wo ich ein paar Lebensmittel einkaufen kann. Falls euch das interessiert, ich esse hier meistens Brot, eine Scheibe Käse drauf und Salzgurken. Ich mag Salzgurken ziemlich gerne. Der gibt's in jedem Supermarkt. Ein bisschen Fisch vielleicht mal noch dazu oder sowas. Das ist so mein Speiseplan. Und mal Oliven, mal einen Salat und so weiter. Und das wollte ich kaufen. Und dann haben die Leute mich natürlich nicht nur erklärt, wie es zum Supermarkt geht, sondern sie haben mich in den Supermarkt begleitet und mir dort jedes einzelne Preisschild buchstabiert. Jeden Wunsch, den ich nur ansatzweise habe erahnen lassen, rannte dort sofort jemand durch den Supermarkt. Ich habe denen erklärt, ich war schon 25.000 Mal in Russland. Ich weiß, wie einkaufen geht. Es war nichts zu machen. Einfach dieses kleine Entdecken, dieses Umschauen. Aha, da ist ein Produkt, das interessiert mich. Könnte ich es vielleicht den Leuten vorstellen und so. War nicht möglich. Um diese Gurken, die ihr hier seht, gab es regelrecht Streit. Ich wollte einfach nur ein Glas Gurken aus dem Regal nehmen. Die sind auch nicht besonders teuer. Ich glaube, die kosten 80 Cent, 90 Cent das Glas. Da hieß es dann von hinten, Marc, nimm die Gurken nicht. Ich sage, nee, ich will aber die Salzgurken haben. Dann hieß es, Marc, bist du mein Freund? Ich sage, ja, bin ich. Dann stell diese Gurken wieder hin. Dann ist dieser Mann nach Hause gerannt, noch auf dem Weg von den Gurken bis zur Kasse war der wieder da, mit einem Glas Gurken aus seinem Keller. Das war eine total nette Geste, aber erinnert euch, in Elektrostahl war es sau heiß. Und bei ihm waren es keine Salzgurken, sondern Pfeffergurken. Sauscharfe Pfeffergurken. Ich hatte so eine knallrote Birne. Und dann konnte ich 2-3 Stunden nicht aufzeichnen. Es war sehr anstrengend. Es geht noch weiter. Dann kam die Feuerwehr und hat dort für mich ein Basseng befüllt. Ihr könnt euch die Dimension nie vorstellen. Ich war abends völlig fertig. Hatte auch kaum noch Diesel und hab dann gesagt, Leute, ich kann hier bei euch nicht schlafen, weil ich weiß, letzte Nacht haben hier bei mir um 4 welche an die Tür gekloppt und wollten mit mir früh um 4 Gin trinken und Gitarre spielen. Ich brauche Konzentration, ich muss mal 8 Stunden am Stück schlafen, hab da irgendwo einen ruhigen Platz. Dann haben mich die Leute geschnappt und sind mit mir Kilometer weit in den Wald gefahren. Ich denke, wann endet das denn endlich? Und dann sind wir da im Wald und dann zeigen die mir da einen furchtbar huckeligen Weg. Und ich sage, was soll ich denn hier? Und dann haben die gesagt, dort hinten ist ein schöner Waldsee, da kannst du schlafen. Die haben irgendwie nicht verstanden, dass ich mit geschlossenen Augen schlafe und mir dieser See scheißegal ist und dass es überall Seen gibt. Es hat kein Ende genommen. Ich musste dann dort wegfahren. Und einer von denen, die mich dort besucht haben, war zum Beispiel auch Dima. Das ist einer der Gründe, warum die Sendung von Marc Mobil nie pünktlich fertig wird. Ich habe ständig Besuch im Auto. Das ist Dima. Privet, Dima.
Und die Jungen aus dem Dorf hier, die besuchen mich ständig und wollen natürlich sehen, was ich am Computer so alles zurechtschneide. Und wenn jemand vom Fernsehen kommt und dann noch aus Deutschland, das ist natürlich interessant. Sowas passiert permanent hier. Und das ist einer der Gründe, warum Markmobil häufig nicht zu Wochenende, sondern manchmal erst montags fertig wird.
Ich bin in Elektrostahl einfach nicht zum Arbeiten gekommen. Und deswegen war die letzte Folge von Markmobil auch nur so kurz. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Damit ich die Sendung überhaupt noch irgendwie fertig kriege, musste ich mir ein Zimmer in der Nähe suchen. Im Internet wurden mir zahlreiche wirklich attraktive Hotels vorgeschlagen, die zum Teil wirklich hübsch aussahen. Aber die waren oft auch recht teuer und wollten zum Teil mehr als 25 Euro pro Nacht. Das bin ich nicht bereit zu zahlen, denn ich habe hier nur ein sehr kleines Budget. Und so habe ich mir ein preiswertes Hotel gesucht und bin in Costino gelandet. Costino ist ein kleines Dorf im Oblast Petuschin, ungefähr in der Mitte zwischen Moskau und Nischni Nowgorod. Dort gab es ein Hotelzimmer für 10 Euro pro Nacht. Und das ist jetzt eine Stelle, wo ich für die Sendung eine ziemlich schwierige Entscheidung treffen muss. Berichte ich euch objektiv, wie es in Costino gewesen ist, oder versenke ich das Markmobil in Schönfärberei, um die Menschen in Costino nicht zu verletzen? Eine echt schwierige Situation. Ich beschreibe euch erstmal die Umgebung von Costino. Costino ist ein Dorf mit nur sehr wenigen öffentlichen Einrichtungen. Es gibt eine kleine Kirche, eine manchmal sogar geöffnete Bibliothek und eine Bushaltestelle, an der sich die Dorfjugend zum Rumhängen trifft. Hier gilt es schon als sehenswert, wenn mal jemand mit einem schnellen Motorrad durch den Ort fährt. Neben der Haltestelle gibt es zwei kleine Einkaufsläden, in denen die Verkäuferinnen ohne jedes Lächeln die Menschen mit Lebensmitteln versorgen. Und in einem der beiden Läden gibt es sogar etwas Ähnliches wie eine kleine Baumarktabteilung. Im Handynetz von Costino funktioniert nur ein Anbieter und der auch nicht überall. Deswegen sieht man die Menschen immer wieder mit erhobenen Armen vor dem Haus stehen. Sie warten darauf, dass sich ihr Handy einbucht. Statt E-Mail und Internetforen nutzt man in Costino solche schwarzen Bretter hier. Deren Reichweite ist allerdings kleiner als das Internet. Ich habe euch jetzt ein bisschen vorbereitet. Ihr kennt jetzt Costino im Wesentlichen. Und nun tasten wir uns mal an das Hotel heran, das es dort gab. Auf einem der Grundstücke wohnt Ivan mit seiner Familie in einem ganz normalen Haus. Hier sehen wir ihn, wie er mir gerade seine Sammlung von orthodoxen Ikonen erklärt. Ivans Familie ist eine Großfamilie mit 8 Kindern. Für die baut er gerade ein zweites großes Haus auf seinem Grundstück. Außerdem gehört zu Ivans Anwesen ein Garten. Dort hat er aus den übrig gebliebenen Baumaterialien vom großen Haus noch eine kleine Laube hingebaut. Das ist das Hotel. Wer es nicht glaubt, der möge einen Blick auf den Anhänger vom Schlüssel werfen, den man als Gast von Ivan ausgehändigt bekommt. Dort steht klar und deutlich drauf: Hotel. In dem Hotel gibt es 5 Schlafplätze in 2 Zimmern. In jedem Zimmer gibt es aufsteigende Feuchtigkeit an den Wänden. Ich will es mal nicht Schimmel nennen. Ein Zimmer ist abschließbar, allerdings von außen. Die Tür zum anderen Zimmer ist, naja, sagen wir mal, nur teilweise fertiggestellt worden. Die Elektroversorgung funktioniert über eingemauerte Verteilerkabel. Auf der Terrasse gibt es eine nicht isolierte, freihängende 220-Volt-Leitung. Die Fliesen im Bad sind an die Wand geschraubte Plastikplatten. Geschlafen wird in typisch russischer Disney-Bettwäsche. Die Kinder nutzen den Dachboden über den Zimmern gerne als Spielplatz, auch nachts. Und wenn man Ivan drüben in seinem Haus besuchen will, dann kann es sein, dass man auf dem Hof von seinem riesengroßen, aggressiven Armeehund in den Oberschenkel gebissen wird. Und das im Internet so angekündigte Frühstück, bestand in Wirklichkeit darin, dass frühmorgens um 5 jemand in mein Zimmer geschlichen kam und eine Tasse mit 10 Teebeuteln auf den Tisch gestellt hat. Hallo, liebe Firma Güdel aus Langenthal in der Schweiz. Wisst ihr eigentlich, wo eure Werbetassen überall zu finden sind? Manchmal kamen ein paar von Ivans Kindern in den Garten meines Hotels und haben dort Beeren gepflückt, die ich in Deutschland noch nie gesehen habe. Man hat mir gesagt, dass die Pirus heißen. Wenn ich die Früchte beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es war ein 5 Meter hoher Heidelbeerbaum. Seine Früchte waren süß und auch ziemlich lecker. Wenn ihr das Hotel in Costino selbst mal besuchen wollt, dann müsst ihr dort durch die Schulstraße fahren und die sieht so aus. Durch die Schulstraße musste ich übrigens auch fahren, als ich Costino wieder verlassen habe.
Es ist Abend geworden im Dorf Costino im Petoschinski Oblast und ich habe hier in Costino 2 wundervolle Tage verbracht in dem Hotel, was ihr hier neben mir seht. Es sind sehr, sehr einfache Bedingungen, unter denen die Menschen hier leben und selbst die Supermarkt- bzw. die kleine Magazinverkäuferin hat sich gewundert, wieso ein Deutscher hierher kommt in unser Dorf. Aber es war sehr heilsam, es war sehr interessant und ich habe gemerkt, dass es Dinge gibt, die man im Leben einfach nicht braucht. Hier gibt es zum Beispiel keinen McDonald's. Auch darauf muss man in Russland manchmal gefasst sein. Ich bin gerade kurz vor Nischni Nowgorod an einer sehr lauten Hauptstraße und hier war der Dieselpreis ziemlich günstig. 39 Rubel für einen Liter und deswegen habe ich angehalten, wollte tanken. Und wie man hier neben mir sieht, hat die Verkäuferin, weil sie wahrscheinlich genervt von den vielen Nachfragen der Kunden ist, schon draußen dran geschrieben, Magazin Niet. Also wir haben kein Geschäft, wo es was zu kaufen gibt. Wenn ihr nachts hier irgendwo tanken wollt, dann geht es meistens so oder immer nur so, dass ihr zuerst zum Tankwart geht, zu einer Frau, die sich eingeschlossen hat, meistens ist es eine Frau, und vorher so viel Geld bezahlt, wie viel Diesel ihr braucht und die schaltet euch dann eine Dieselpumpe frei und dort könnt ihr dann tanken. Hier in dem Fall habe ich jetzt gerade geklopft und die hat nicht nur draußen dran stehen Magazin jetzt, sondern als ich geklopft habe, hat sie auch gesagt, Diesel jetzt. Muss ich halt zur nächsten Tankstelle fahren, vielleicht gibt's da Diesel.
Nach einer langen Nachtfahrt ist das Markmobil schließlich in Nischni Nowgorod angekommen. Das Navi hatte mich zufällig in eine der großen Datschenkolonien geführt, die es hier im Umland aller großen Städte gibt. Die sind durchaus vergleichbar mit den Schrebergärten bei uns. Kleine Zusatzinfo am Rande, die Schrebergärten sind übrigens eine Erfindung von uns Sachsen. Der Leipziger Schuldirektor Dr. Ernst Hauschild hat 1864 die erste Gartenanlage gegründet und er wollte damals, dass die Leute gemeinsam ihre Zeit an der frischen Luft verbringen und dort ihr Gemüse und ihr Obst ziehen, damit sie Vitamine bekommen. Ihr Österreicher habt die Idee übrigens kopiert. Allerdings macht ihr da irgendwas falsch. Ich habe hier mal ein Foto von einer kleinen Gartenanlage aus Würge. Die besteht im Prinzip nur aus hohen Zäunen. Da ist von Gemeinsamkeit an frischer Luft nicht so besonders viel zu sehen. Doch zurück zu der Datschenkolonie in Nischni Nowgorod. Mich hat's interessiert, wie es im Inneren einer solchen original russischen Datscha aussieht. Und gleich die erste Frau, die ich gefragt habe, hat mich zu sich in die Datsche eingeladen. Das hier ist Wladimira Dimitrovna. Sie ist 80 Jahre alt, was man ihr wirklich nicht ansieht, und sie wohnt fest hier draußen in der gesunden Natur. Das heißt, im Sommer wie im Winter lebt die alte Dame in ihrer hölzernen Datsche. Klar, kommen Sie rein und schauen Sie, wie ich lebe, hat sie gesagt. Und ich bin ihr gefolgt. Neben prächtigen Blumen baut Wladimira Dimitrovna in ihrem Garten überwiegend Obst und Gemüse an zur Selbstversorgung. Ein Großteil der Fläche ist mit Kartoffeln bepflanzt. Manchmal bekommt ihre Schwiegertochter Lida vorbei und hilft ihr beim Unkrautjäten. Eigentlich wollte ich mit ihr über das Leben im Garten sprechen, aber als sie gehört hat, dass ich aus der DDR komme, drehte sich plötzlich unser Gespräch nur noch um die gute alte Zeit. Damals gab es nicht so viele Reiche, die die armen Leute drangsaliert haben, meinte sie.
Как я жила при Советском Союзе и получала эту пенсию, я бы могла что-то еще купить там. Одеться по-хорошему, куда-то поехать в санаторий. А сейчас я хрен. Я сейчас не в санаторий и одежду донашиваю, что мне Господь дал. Я на 10 тысяч никак не прыгну никуда. Вот так. Так что не очень-то красиво мы живем.
Während sie von ihrem harten Leben im heutigen Kapitalismus erzählt, klingt die Stimme von Wladimira Dimitrovna immer noch stolz und fest. Dabei ist es kaum zu glauben, wie niedrig ihre Rente ist.
Народ и это и вот эти олигархи, которые хотят красиво жить. А вот находят, вы представляете, какие этими коробками деньги? Накопили в офшоры, острова покупают. Они чего, острова-то с собой возьмут в могилу? Они ведь ничего не возьмут, ни деньги, ни острова. А люди, которые бедные, я вот получаю 10 тысяч пенсий. Живи-ка на них, вот на эти 10 тысяч пенсий.
Mit 137 Euro im Monat ist es auch bei den niedrigen russischen Preisen nicht leicht zu überleben. Übrigens bekommen auch höher gestellte Beamte, wie zum Beispiel Armeeoffiziere, hier nur eine relativ kleine Rente vom Staat.
Das ist Ismail?
Ismail,
da. Ismail. Da. Hallo Ismail, da. Здравствуйте. Er hat als Offizier in der russischen Armee gedient, da. Hat er mir erzählt, und er hat mir gerade ein bisschen über die Höhe seiner Pension berichtet. Er lebt von 273 Euro im Monat und er lebt hier in diesen, wie nennt man, как называется этот место здесь? Это база?
Нет, это не база, это садоводческое товарищество. Сады.
Еще раз?
Садоводческое товарищество.
Садоводческое товарищество. Also eine, wir würden sagen, eine Kleingartenanlage, aber es ist hier ein bisschen größer aufgrund der größeren Häuser.
Trotz ihrer Armut sind die Leute hier in Russland aber nicht aggressiv, ganz im Gegenteil. Wladimira Dimitrovna ist so friedlich wie die meisten Russen.
Мы уже так всех приглашаем, приезжайте, живите. Земли у нас хватит, но надо же мирно, а не так, как Украина же, наши были братья, и все. И почему там вот это вот встала такая нечисть? Это нечисть какая-то встала оттуда, из недр земли, что ли, появилась? Раньше ведь не было такого, чтобы друг друга грызли. А это что? И все на русских. Русские виноваты, русские виноваты. И вдруг сейчас они наши враги. У меня по коже мурашки ведь идут. Как так? Мы расставались, обнимались, приглашали друг друга. А сейчас мы враги. Какие мы враги? Это все политика, это все вот эти вот идиоты.
Politiker sind Idioten. Den Satz habe ich in Westeuropa auch schon gehört. Ich wollte wissen, wie es im Inneren einer solchen Datscha aussieht, und Wladimira Dimitrovna hat mir die Tür in ihr kleines Reich geöffnet. Es gibt ein Vestibül, wie es auf Russisch heißt, bei uns heißt das Korridor oder Flur, eine kleine Küche, natürlich mit Samovar zum Teekochen, und ein Wohnzimmer. In diesem Wohnzimmer habe ich neben dem Fernseher etwas entdeckt, das ich von der Arbeit aus dem Radio und der Bühne kannte, ein Mikrofon. Was sie damit macht, wollte ich wissen. Und Wladimira Dimitrovna ließ sich nicht lange bitten, es mir zu zeigen. Hier ist ein Lied über Gänseblümchen und hübsche Mädchen.
Лютики, когда застыла я от горьких слов, зачем вы, девочки, красивых любите, непостоянная у них любовь?
Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Ромашки сорваны, завяли лютики, вода холодная в реке рябит. Зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания, а то любви. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь.
Скажите всему миру, что мы не хотим войны, мы хотим дружить со всеми.
Muy тоже. Спасибо. До свидания. Viele Datschenkolonien haben auch eine Bademöglichkeit, wie diesen kleinen See hier, der gerade bei der Hitze von den Menschen dankbar genutzt wird. Natürlich gibt es an diesem See auch Kinder, die das Markmobil mal ganz aus der Nähe inspizieren wollen und jede Menge neugierige Fragen haben. Dann war wieder Fußball in Nischni Nowgorod angesagt. An dem Tag, wo ich dort war, haben gerade Costa Rica und die Schweiz gegeneinander gespielt. Ganz im Gegensatz zu dem Krieg, der jedes Mal stattfindet, wenn Dresden und Berlin gegeneinander spielen, waren hier aber keine Hundertschaften von Polizisten nötig, um die Fans zu trennen. Alle standen gemeinsam in der Schlange und waren guter Stimmung. Die meisten Schweizer Fans waren übrigens gar keine echten Schweizer, sondern Russen, die in der Schweiz arbeiten und die die WM als Anlass für einen Heimaturlaub in Russland genommen hatten. So wie Vidya hier.
Das ist Vidya. Nee, Vidya?
Vidya, Vidya.
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 Der hat jetzt hier zwar einen Schweizer Umhang an, ist aber gar kein Schweizer, sondern ein Russe, der in der Schweiz studiert. Vidya, wer wird heute gewinnen?
Ich denke, Schweiz muss heute gewinnen, 2-0 oder 3-0.
Aha.
Costa Rica ist nicht so stark.
Und ihr spielt gegen Costa Rica heute?
Ja,
aha.
Das stimmt.
Gut, und was ist, wenn ihr verliert? Seid ihr dann raus, oder?
Denke ich nicht. Also Brasilien muss noch gewinnen auch.
Aha.
Brasilien verliert dann.
Okay.
Und wenn wir verlieren, dann gehen wir weiter.
Ja. Und du studierst in der Schweiz, was machst du denn dann hier?
Ja, ich bin jetzt für 2 Wochen aus Ferien gekommen.
Aha.
Und jetzt, also am 4. Juli, fliege ich zurück zum Studieren wieder.
Aha. Und was studierst du?
Management.
Was willst du denn managen?
Ich will Hotel managen oder sowas.
Aha.
Vielleicht ein Turnier kann ich auch managen.
Ein Turnier?
Ja, Fußballturnier.
Aha, okay.
Vielleicht.
Das Stadion von Nischni Nowgorod steht ganz zentral mitten in der Stadt, direkt am Zusammenfluss von Wolga und Oka. Das gesamte Areal ist sehr liebevoll gestaltet worden und selbst an den Straßenlaternen kann man erkennen, um welche Sportart es dort geht. Wenn ihr euch speziell für Stadien interessiert, kann ich euch hier auf Nuoviso die neue Folge von Stoner Frank und Frei empfehlen. Da beschäftigt sich Frank Stoner mit der Macht, die von Stadien ausgeht. Offenbar nicht so sehr an dem Stadion interessiert, war die junge Frau, die wir jetzt gleich sehen. Sie hat mir hinterher erzählt, dass sie extra 150 Kilometer aus Murom nach Nischni Nowgorod gereist ist, um sich dann dort mit dem Fotoapparat vor einem weißen Maschendrahtzaun zu fotografieren. Das Stadion ist auf dem Selfie, das sie dort gemacht hat, hundertprozentig nicht drauf. Manche Dinge lassen sich mit Logik einfach nicht erklären. Nach dem ganzen Fußballtrubel brauchten die Katze und ich wieder ein bisschen Ruhe und deswegen haben wir danach unser Markmobil einen Tag lang auf einer Wiese vor den Toren von Nischni Nowgorod abgestellt.
Heute ist der einzige Tag, dass ich ein bisschen traurig bin, dass ich in Russland sein muss, denn heute wäre ich eigentlich auf dem Weg nach Halle, da wo ich zur Schule gegangen bin. Die feiern morgen Klassentreffen und ich kann nicht dabei sein. Ich habe mir es trotzdem ein bisschen gemütlich gemacht hier und trinke auf euch. Während ihr dort eine große Fete schiebt, habe ich mir es mit einer Flasche Lenin-Brause gemütlich gemacht, mit einer Packung Salmiak-Pastillen und mit daumendick Kaviarbrot. Wir haben in der DDR früher nur Kaviar gegessen, den ganzen Tag. So, und vielleicht seht ihr es auch vor der Kamera schon ein bisschen. Hier gibt es ganz viele Insekten. Ich bin umschwärmt von einem Schwarm von Mücken und kleinen Fliegen und was weiß ich nicht alles. Jetzt habe ich mir das aber hier alles so schön aufgebaut, gerade auf dem Feld. Dann will ich das auch gleich nutzen, um ein paar Zuschauerfragen zu beantworten. Mark Johansson hat geschrieben, dass ich viele Naturbilder zeige. Das ist richtig, Mark. Und du wolltest wissen, ob es denn hier auch so viele Vergiftungen à la Monsanto und Bienensterben und sonst was gibt. Also ich habe nicht so den Eindruck. Ich muss allerdings zugeben, ich habe relativ wenig Bienen gesehen hier. Hier ist nur so, also für meinen Begriff nutzloses Geschmeiß, so kleine Fliegen wie zum Beispiel da. Ich sehe gerade eine über die Linse krabbelt bei euch. Es ist eine Katastrophe hier mit den Insekten. Die Wiesen machen einen sehr gesunden Eindruck. Allerdings findet hier eine andere Art von Naturverschmutzung statt. Und zwar schmeißen die Russen allerlei Zeug einfach so in die Natur. Das heißt, viele Abfälle, viel Müll oder so wird einfach in die Natur gekippt. Das ist was in Russland sehr üblich ist, was bei uns wiederum nicht gang und gäbe ist. Gerol Lorek hat geschrieben und ist auch ein Funker. 73 an alle Funker. Gerol hat gefragt, ob ich Funk im Auto habe. Er würde bis nach Moskau kommen. Das ist wunderbar von dir, Gerol. Wenn ich das mitgekriegt habe, bist du aus Süddeutschland. Weiß nicht ganz genau. Das ist schön, dass du bis nach Russland kommst. Aber ich habe bloß eine kleine 5 Watt Handgurke mit. Das heißt, ich könnte dir nicht antworten. Vielleicht könnte ich dich hören mit dem Web-SDR oder so. Aber geht leider nicht. Funken ist nicht möglich. Und eine große Anlage in Betrieb nehmen darf ich hier nicht, weil ich für Russland keine Lizenz habe. Und wenn die hier jemanden erwischen, der hier irgendwie mit dem Westen funkt, bin ich lieber vorsichtig. Deswegen machen wir das nicht. Total gelacht habe ich. Wirklich schallend gelacht habe ich über einen Kommentar und habe mich sehr gefreut. Es hat jemand geschrieben, Vladi höret mit Fünnef. Das war auch noch so über den Insider-Gag mit den Funkern. Da habe ich wirklich gelacht, hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mich mit dem Nicknamen beschäftigt von demjenigen, der das geschrieben hat. Sag mal, kann das sein, dass du ein Lübauer bist? Das wäre ja krass. Ich bin nämlich zum Teil in Rabenau aufgewachsen und Lübau ist ein Stadtteil von Rabenau. Also, schöne Grüße ins Osterzgebirge von hier aus Nischni Nowgorod. Dr. Fritz Prengel hat geschrieben und Herr Prengel hat sich über das CE-Zeichen, das in der letzten Folge zu sehen war, sehr amüsiert Und wie berechtigt Ihr Hashtag Kabelbrand war, Herr Dr. Prengel, das können Sie an den folgenden Aufnahmen sehen. Mir ist nämlich heute Mittag das passiert. Es gab plötzlich eine Rauchentwicklung im Auto und ich dachte, wieso, hier raucht doch eigentlich ja keiner. Und plötzlich sehe ich, dass vorne der Zigarettenanzünderstecker qualmt, der den Rest meines Autos mit Energie versorgt. Und da hatte tatsächlich das Handy so viel Strom verbraucht, dass das Kabel vorne am Zigarettenanzünderstecker angefangen hat zu qualmen und zu schmoren. Nur das Handy hat so viel Energie verbraucht. Und wisst ihr, was ich in dem Moment mit dem Handy gemacht habe? Schaut euch mal an, ich habe gerade eine Fernsehsendung geguckt. Schaut euch mal an, wer mein Kabel zum Schmelzen gebracht hat. Es war der liebe Kollege Heiko Schrang von Schrank TV. Hallo Heiko, schönen Gruß aus Nischni Nowgorod, wenn du jetzt gerade zuguckst. Silvia Nickel hat geschrieben, Silvia meinte, dass mein Kater Borat wohl über sechs Ecken mit ihrem Kater Lucky verwandt sein müsste. Da muss ich einiges richtigstellen. Das kann nicht sein, Silvia, das kann nicht sein. Also, ich habe den Borat vor 11 Jahren in der Steppe von Kasachstan gefunden. Und zwar in diesem Schrotthaufen. Der war 2 Monate alt und der hätte keine Chance gehabt für irgendwas. Der war da ohne Wasser, ohne Fressen, keine Ahnung. Und wahrscheinlich hätten den über kurz oder lang die Steinadler zerhackt. Und ich habe gesagt, komm mit. Und seitdem fährt er mit mir Auto. Der Borat hat schon alles Mögliche gesehen. Hat schon Kamele getroffen, hat sich auf der Akropolis gesonnt, ist durch syrische Minenfelder getippelt. Das war eine Nummer. Alter, ich wollte nur ein schnell Foto machen. Ich meine, wann siehst du schon mal ein Minenfeld? Ich wollte nur mal schnell ein Foto machen. Da springt mir die Katze aus und verstört schnurstracks in das Minenfeld rein. Es war in der Nähe von Kilis an der türkisch-syrischen Grenze, die ist vermint. Und dann stehst du als Katzenbesitzer da an der Seite und sagst, Borat, Borat. Ich wusste damals nicht, dass die erst ab 20 Kilo auslösen. Aber trotzdem, war eine spannende Erfahrung. Der hat schon bei Merkel vors Haus gepinkelt, wie ihr gesehen habt. Und ach, der hat schon 1000 Sachen gemacht, ist durch Tiefschnee gestapft und er hat das Meer gesehen. Also Borat ist wirklich schon viel rumgekommen. Ich glaube, allein von der geografischen Herkunft, der kommt aus Shubarkudyk in Kasachstan, also in der Nähe von Shubarkudyk, glaube ich eher weniger, dass er über sechs Ecken mit dir verwandt ist, mit deinem Kater verwandt ist, Silvia, sondern wahrscheinlich über 13 Ecken. Also ist schon noch eine ganze Ecke hin. Hier ist ein Nebel von Fliegen und Mücken um mich rum, aber ich mache mal weiter. Die Anja hat geschrieben, dass sie uns grüßt. Anton heißt der Benutzername. Die Anja hat geschrieben, dass sie uns grüßt und ich soll den Borat nicht verlieren. Keine Sorge, wie gesagt, der Borat ist sehr reisefest. Vorhin habe ich das zum Beispiel so gemacht, als ich die Sachen gekauft habe, die hier auf dem Tisch stehen, dass ich ihn einfach hier gelassen habe. Hinter mir in der Baumgruppe habe ich ihn einfach im Schatten liegen lassen und bin so lange 2 Stunden einkaufen gefahren. Das ist ein sehr nützliches Feature bei der Katze, wenn man es mal so sagen will. Denn das ist günstig, wenn ich mal irgendwo in eine neue Stadt komme und die Katze war den ganzen Tag im Auto. Dann ist es gut, dann lasse ich den irgendwo raus, wo nicht viele Leute sind und gehe so lange 2 Stunden einkaufen. Und wenn ich zurückkomme, ist der noch genau an derselben Stelle. Das ist schon mal günstig. Und er heißt deswegen Borat, weil genau in dem Jahr, als ich in Kasachstan ihn gefunden habe, der Film Borat rausgekommen ist. Das war genau vor 11 Jahren. Der ist eine weibliche Katze, hat einen männlichen Namen. Der war damals noch so klein und ich war ein Stadtkind und konnte in dem kleinen Alter von 2 Monaten bei der Katze nicht Männchen und Weibchen unterscheiden. Also vom Finden bis zum Tierarzt hat es 14 Tage gedauert. Und in den 14 Tagen hat er schon auf seinen Namen Borat gehört. Und dann sagt die Tierärztin in Russland dann, das ist kein Kater, das ist eine Katze. Und dann haben wir das so gemacht, ich sagte, ich muss den jetzt hier registrieren. Der hat sogar russische Papiere. Da hat sie gesagt, ich muss den jetzt registrieren, aber ich kann doch keinen männlichen Namen für eine weibliche Katze da reinschreiben. Und da haben wir uns dann mit dem Trick beholfen und haben ihn Boratessa genannt. Und Borat ist quasi nur die Abkürzung. Ja? So, jetzt wisst ihr das ganz genau. Pass mal auf, ich mache weiter mit euren Zuschauerfragen. S. Schiefelbeiner hat geschrieben, hallo Herr oder Frau Schiefelbeiner, die Vorstädte müsst ihr zeigen, nicht nur die schönen Stadtbilder. Oder ist das gewollt, dass ihr ein Zerrbild zeigen wollt? Lieber Herr oder Frau Schiefelbeiner, Sie gucken nur wieso. Wir wollen keine Zerrbilder, okay? Deswegen haben wir uns in dieser Folge auch ein bisschen intensiver mit den Vororten in Russland beschäftigt. Zum Beispiel mit diesen vielen Datschenkolonien, die es hier zahlreich gibt. Einer nennt sich BND-bezahlter Schreiber und ich hoffe, du bist kein BND-bezahlter Schreiber, denn dann würdest du von unseren Steuergeldern bezahlt werden und hättest in Kürze einen ziemlich harten Prozess vor dir. Bei uns kippt gerade das System, Alter. Ich hoffe, du bist kein BND-bezahlter Schreiber. Die kassieren sie alle ein in Kürze. Weißt du, was hier gerade in dem Land vor sich geht? Ich hoffe, du bist kein BND-bezahlter Schreiber, sonst haben wir künftig einen Poster weniger. Pass mal auf, was hat er geschrieben? Ah ja, er hat mich gefragt, ob die schwarzen Linien an der Karte hinter mir, ob ich die alle bereist habe und wie ich das finanziert habe. Genau darauf kommt es nämlich an. Ich brauche für das Auto nichts weiter als Diesel und Essen. Also Diesel frisst das Auto, Essen fresse ich. Deswegen komme ich mit einem sehr kleinen Reisebudget aus. Und wenn ihr das auch so macht, wie gesagt, ich habe extra so ein kleines Fahrzeug genommen, weil die haben einen relativ günstigen Verbrauch. Der wiegt zwar 1800 Kilo, fast 2 Tonnen, aber der frisst nur 800 Liter auf 100 Kilometer. Der frisst nur 8 Liter auf 100 Kilometer, weil ich bin ein chilliger Fahrer. Ich fahre zwischen 70 und 90 km/h, schneller fahre ich nie. Und mit der Zuckergeschwindigkeit, hört da mal auf hier ins Ohr zu krauchen, mit der Zuckergeschwindigkeit ist der sparsam und man kommt günstig vorwärts. Und ich eine Tankfüllung, es sind bei mir 85 Liter oder 83 Liter so ungefähr. Und die kostet so um die 100 Euro, je nach Benzinpreis. Und für die 100 Euro kann ich 1200 Kilometer fahren. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Ha? Also wie gesagt, für die 100 Euro könntest du quasi 600 Kilometer hin und 600 Kilometer zurück. Das ist fast einmal komplett durch Deutschland durch oder also da kommt man schon ein ganz schönes Stück und das ist relativ günstiger Urlaub und ist vor allen Dingen viel lehrreicher und viel besser als ein Pauschalurlaub, wo ihr euch mit Animationen in irgendeinem Ferienclub einmauern lasst für 14 Tage und dann saufen könnt mit Bändchen am Arm. Ja? Also das ist die bessere Variante und vor allen Dingen die viel, viel billigere Variante. Wer hat noch geschrieben? Frank Harder. Hallo Frank, deine Korrektur ist völlig richtig. Ich habe mich in der letzten Folge natürlich versprochen. Ich hatte Berlin im Hinterkopf mit 3,5 Millionen Einwohner. Moskau hat zwischen 11 und 15 Millionen. Für die Leute, die sich darunter nichts vorstellen können, stellt euch einfach das... Ich atme hier Mücken ein, fuck! Stellt euch einfach das komplette Ruhrgebiet als Stadt vor. Das ist Moskau, okay? Komplett NRW, inklusive Ruhrgebiet, das ist Moskau. So die Größe ungefähr, dann habt ihr eine Ahnung, welche Dimensionen das hier hat. Also vielen Dank, lieber Frank, für die Richtigstellung. Fuckmerkel999 hat geschrieben, dass ich doch einen Russischkurs für Anfänger machen soll. Und wahrscheinlich ist er auf die Idee gekommen, als ich letzte Woche das Wort Vecherinka eingeblendet habe und euch erklärt habe, das ist eine sehr gute Idee, lieber Poster, aber das sprengt den Rahmen unserer Sendung. Das ist zeitlich nicht zu machen und das, ich habe zwar Sprachwissenschaften nebenbei studiert und bin auch, habe mich auch auf slawische Sprachen spezialisiert nebenbei. Aber das sprengt den Rahmen. Tut mir leid. Wir machen das mal so. Wer sich für einen Kurs für Russisch für Anfänger interessiert, die gibt es wirklich, die gibt's sogar online. Ihr könnt sogar bei YouTube Videos finden, wo ihr einen russischen Sprachkurs machen könnt. Dafür braucht ihr mich nicht. Meine Funktion sehe ich mir mehr darin, das Interesse überhaupt für die russische Sprache zu erwecken. Weil wir haben das früher in der Schule gelernt, von der 5. bis zur 10. Klasse in der DDR. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ein Österreicher jetzt hier dieses kyrillische sieht, dass da nicht so besonders die Begeisterung ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist genauso wie wenn ich Griechisch sehe. Alter, griechische Straßenschilder, höre auf. Da kannst du überhaupt nicht lesen. Ungefähr so stelle ich mir vor, wenn ein Schweizer oder ein Österreicher das kyrillische Stammel von den Russen hier sieht. Deswegen will ich so ein kleines bisschen so anreißen und sagen, ja, hier, komm, ist gar nicht so schlimm. Spezialnitarie, Football, SIM-Card und so weiter. So in der Richtung. Also ich versuche ein bisschen den Einstieg leicht zu machen. Das, was ich von hier gerade sehen kann, die Kamera ist gerade voller Insekten. Ich hoffe, er zählt mich überhaupt in den Nebel noch. Ich atme ja wirklich diese winzig kleinen Fliegen ein. Es ist schrecklich. So, und zum Schluss haben wir noch Post gekriegt. Ja, jetzt kommt hier noch eine Libelle, Alter. So eine Libelle. Eine Post haben wir gekriegt von, was habe ich aufgeschrieben, von Marc Meyer. Der Marc hat vorgeschlagen, mach doch mal eine Staffel Marc Mobil in China. Das ist eine gute Idee, lieber Marc Meyer, aber ich spreche nicht ansatzweise Chinesisch. Wen soll ich da interviewen? Das ist wirklich schwierig. Würde ich gerne machen. Ich bin gespannt, wie es so in China ist und habe mir das auch vorgenommen. Das wird sicherlich auch von euren Spendengeldern abhängen, so wie ihr uns unterstützt. Wenn alle nur 1 Euro spenden, dann kann ich vielleicht gerade bis nach Merseburg fahren oder bis nach Paderborn. Wenn ein bisschen mehr zusammenkommt, dann können wir sicherlich auch mal eine größere Reise machen, kein Problem. Da müssen wir mal schauen, wie das geht. So, das waren die Zuschauerfragen. Freunde, morgen ist Klassentreffen in Halle und ich kann nicht dabei sein. Liebe 10a und liebe 10b, ich grüße euch ganz herzlich aus Russland und stoße auf euch an mit einem Schlückchen Leninbrause. Prost!
Dort draußen in der Natur habe ich übrigens relativ oft an den sächsischen Volksschauspieler Uwe Steimle denken müssen. Der Uwe, der macht so eine ähnliche Sendung wie ich beim MDR, ist allerdings auf das Sendegebiet vom MDR beschränkt. Was der Uwe mir allerdings voraus hat, er ist Ornithologe und kann aus dem Stegreif Vogelstimmen bestimmen. Uwe, wenn du jetzt zuguckst, pass mal auf, ich habe von dort draußen, von dieser Baumgruppe, wo ich einen Tag lang gestanden habe, für dich eine Vogelstimme mitgebracht. Mal sehen, ob du rauskriegst, was das für ein Vogel ist. Und die anderen, ihr könnt ja auch mal mitraten. Achtung, hier kommt der Vogel. Ich glaube, das war nicht nur für den geübten Ornithologen Uwe Steimle leicht rauszukriegen. Für die paar Volkslehrer-Zuschauer, die jetzt immer noch grübeln, es war ein Flamingo. Ich selbst bin nie bei Facebook angemeldet gewesen, aber dort hat es einen sehr interessanten Kommentar zu unserer zweiten Folge gegeben, in der ich den stärksten Mittelwellensender der Welt besucht habe. Hier nochmal eine kleine Erinnerung.
Wenn ihr einen landesweiten Sender hört, wie zum Beispiel Antenne 1 in Baden-Württemberg oder den SWR oder Radio PSR oder die Ostseewelle, die kommen schon durchaus auch mal auf 100.000 Watt. Das sind, glaube ich, so die stärksten Sender, die wir haben in Deutschland auf UKW.
Und dazu hat Luis Alberto Fernandez Vidaut auf Facebook Folgendes geschrieben. Bei uns gibt es keine Radiosender mit 100.000 Watt. Diese Information ist falsch. Bei uns werden weitreichende Radiosender über Relaisstationen weiter transportiert. Somit sind keine Tausende von Watt notwendig. Mich hat dieses Posting sehr verwundert, denn ich selbst habe schon bei verschiedenen Radiosendern gearbeitet, deren Programm mit über 100.000 Watt ausgestrahlt worden ist. Und ich habe nochmal zur Sicherheit nachgeschaut. Also wir haben in Österreich, Deutschland und der Schweiz ganz viele 100.000 Watt Sender, alleine im winzig kleinen Saarland. Gibt es 3 Stück von diesen starken UKW-Sendern. Mich hat das interessiert, wer das denn ist, der da aus stolzer Brust behauptet, diese Sender gibt es nicht, diese Information ist falsch. Also habe ich den Namen Luis Alberto Fernandez Vidaut mal gegoogelt und es handelt sich bei ihm offenbar um einen Mann mit blauen Haaren aus Berlin, der offenbar Mitglied in der Kirche der Psychonauten ist. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, warum ich nicht bei Facebook angemeldet bin. An alle anderen Zuschauer, die nicht aus Schlumpfhausen kommen, habe ich jetzt mal eine ernst gemeinte Bitte. Erinnert ihr euch noch an das Paket, das ich in Vilnius mit ein paar Leckereien nach Leipzig geschickt habe, an die Nuoviso-Redaktion? Die deutsche Postfirma DHL hat es voll versemmelt, oder sabotiert. Man muss ja heutzutage inzwischen auch von sowas ausgehen. Jedenfalls ist das Paket von Vilnius bis nach Leipzig geliefert worden. Dort hat irgendjemand festgelegt, die Straße ist falsch geschrieben, und dann haben es die Leipziger zurück nach Vilnius geschickt. Das geht um 20 Euro, die da in dem Paket stecken. Das ist jetzt kein, oder ich glaube 15 Euro bloß, 5 Euro waren Porto oder so. Es geht da nicht um große Werte, aber es wäre schön, wenn es einfach nicht verloren geht oder so. Wenn ihr Kontakte nach Litauen habt, vielleicht nach Vilnius, dort mal hinfliegt und Bekanntschaft habt oder so, die uns helfen könnte und vielleicht mal auf dem Postamt, das ist ganz zentral mitten in der Stadt, einfach mal vorbeischauen kann und uns helfen könnte, wäre prima, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben könntet an info@novisotv. Einfach mal kurz schreiben, ich kann euch helfen mit dem ganzen litauischen Päckchen und so. Wir kümmern uns dann darum. Das gilt allerdings nur für Zuschauer im Jahr 2018 und zwar nur in den Monaten Juli und August. Ja, also wenn ihr jetzt 2025 das Video guckt, ist ein bisschen spät vielleicht. Ja, aber wäre schön, wenn wir vielleicht einen finden, der uns dabei helfen kann. Wer doch gedacht, wenn wir nicht stärker als DHL sind. Stark machen das Programm von Nuoviso übrigens Zuschauer, die uns mit Spenden unterstützen. Euch allen vielen Dank für eure Zuwendungen. Bei denen, die über 50 Euro gespendet haben, bedanke ich mich persönlich. Also schönen Dank, Julian Date. Und schönen Dank nochmal an Norman Hahn in Norwegen, der hat letzte Sendung auch schon gespendet. Das landet übrigens, das nur so als kleiner Tipp für, an euch, das landet nicht alles persönlich in meiner Tasche. Wir denken bei Nuoviso so ein kleines bisschen sozialistisch, das kommt alles auf ein großes Konto und wir planen dann natürlich im Voraus zum Beispiel auch weitere Staffeln. Wir haben dann eine gewisse Planungssicherheit, wie weit die nächste Reise gehen kann oder ob wir zum Beispiel auch andere Formate neu gründen oder bereits bestehende weiter unterstützen. Euch allen vielen Dank für eure Zuwendung. Und ich habe übrigens hier direkt in Russland ganz kurz vor der Aufzeichnung jetzt gerade noch eine E-Mail von unserem Chef von Nuoviso gekriegt. Und er hat geschrieben, uns erreicht viel Lob zu deinem Format. Bitte mach weiter, hat er geschrieben. Ich glaube, ihr unterstützt hier ein ganz gutes Programm. Und für diejenigen, die das auch unterstützen wollen, könnt ihr hier nochmal nachschauen, wie das geht. Doch jetzt zurück hierher nach Russland. Die Tage in Nischni Nowgorod waren sehr anstrengend für uns, nicht nur wegen des Fußballtrubels, sondern vor allem auch wegen der permanent gegenwärtigen schwarzen Wolken von Mücken. Rings um die Stadt, das betrifft nicht nur Nischni Nowgorod, sondern viele andere hier auch, gibt es ein Netzwerk aus Seen, Bächen, Flüssen und Meliorationskanälen, in denen die Mücken natürlich prächtig gedeihen. Es war großer Stress. Ich habe die Stadt dann Richtung Norden verlassen und wollte als allererstes schlafen und duschen. Natürlich habe ich ein kleines Budget, also musste ich auch hier wieder darauf achten, dass es ein günstiges Hotelzimmer ist und ich habe eins gefunden für 9 Euro pro Nacht. Allerdings sowohl das Hotel als auch die Kleinstadt, in der es sich befand, waren alles andere als nett. Ich hätte schon an der Rezeption misstrauisch werden müssen. Als ich der Frau gesagt habe, dass ich ein Zimmer haben will, hat sie mich von oben bis unten gemustert und dann gefragt, ist das ja ernst? Kleiner Tipp an die jüngeren Zuschauer. Wenn euch eine Rezeptionistin in einem Hotel sowas mal fragt, lauft weg, solange ihr noch könnt. Ich hingegen als erfahrener Reisender habe gedacht, ach, so schlimm wird's schon nicht werden. Die Rezeptionistin hat mir das Zimmer 1A gegeben. Das war das beste Zimmer im Haus, quasi die Präsidentensuite. In den unteren beiden Etagen des dreietagigen Hauses wohnte ein Zigeunerclan mit 17 Männern, 4 Frauen und allerlei Kindern. Die Kinder hatten im Hof einen fantastischen Spielplatz, weil die Zigeuner dort ihren gesammeltes Altmetall abgelagert hatten, gleich neben der Eingangstüre zum Hotel Wolna. Im Treppenhaus des Hotels hat es irgendwie nach Tierheim gerochen, genauso wie im Toilettenraum meines Zimmers. Eine Dusche gab es nicht, dafür aber Schwarzschimmel an der Decke. Auch das Zimmer war übersät mit Schwarzschimmel. Den ganzen Tag haben die Zigeunerkinder im Hof das Autoradio in einem alten Lada bis zum Anschlag aufgedreht. An konzentriertes Arbeiten war nicht im Entferntesten zu denken. Die Zustände in dem Haus waren schrecklich. Am Abend war ich völlig mit den Nerven fertig und ich glaube, man kann das an der nächsten Moderation auch ein kleines bisschen sehen.
Es ist 23:30 in der Nacht und ich habe gerade versucht, ein bisschen zu schlafen hier in dem Hotelzimmer, nachdem ich den ganzen Tag am Rechner gearbeitet habe. Aber als ich mich ausgezogen habe und in dieses Bett gelegt habe, bin ich zerstochen oder gebissen worden von sonst irgendwas. Ich traue mir nicht mal barfuß die 2 Meter bis zum Lichtschalter zu laufen und ziehe dafür Schuhe an. Wenn ich die Badtür aufmache, kommt ein furchtbarer Schimmelpilzgestank raus. Mich ekelt's hier. Ich schlafe heute Nacht mal im Auto und ich hoffe, ihr wertet das nicht als Verschwendung von Spendengeldern, okay? Ich habe 9 € bezahlt für das Zimmer am Tag. Die Nacht verbringe ich lieber im Auto. Hier geht's wirklich nicht, geht wirklich nicht. Alter, du kannst dir diese Siffbude nicht ansatzweise vorstellen. Hier, mein Nachbar ist Pavel. Pavel kommt aus Nischni Nowgorod und der hat, während er hier wohnt, hat er sein Zimmer in der Stadt, sein gutes Zimmer, an ausländische Fußballtouristen vermietet. Vorhin lief ja jemand über den Flur und hat Männergeräusche gemacht, die ich selten hörte, so in der Richtung. Und als ich mal kurz draußen war, habe ich eine große Pfütze klarer Flüssigkeit auf dem Flur gesehen. Hier, es ist sehr gruselig hier. Ich habe schon vieles mitgemacht. Ich war in Lunik 9, dem größten Roma-Ghetto Europas. Freunde, ich kann ja nicht schlafen, tut mir leid. Ich gehe mal ins Auto, okay? Oh Gott. Ich glaube, nächstes Wochenende nehme ich ein besseres Zimmer. Die Kategorie auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, das Hotel Volta kriegt von mir nur 3 von 5 Sternen. Oh Gott. Oh Gott, raus hier, Alter, raus hier.
Guck mal, wie der sich freut, dass das Herrchen noch ins Auto gekommen ist. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung heute Nacht. Ich muss mich jetzt erstmal waschen, alleine von dem Zimmer. Pfui Deibel. Und dann haue ich mich hin. Euch auch eine gute Nacht. Schlaft schön.
Ach so, warte mal. Soll ich gleich die Schlussmoderation für die Sendung machen?
Boah, wollen wir gleich verabschieden?
Also, wie es weitergegangen ist, das seht ihr in der nächsten Folge von Mark Mobil. Tschüss! Oh Gott!